Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die zweifellos größten und erfolgreichsten Unternehmen dieser Welt kommen aus den USA, sind in den USA gelistet und haben dafür gesorgt, dass der amerikanische Aktienmarkt in den letzten Jahrzehnten deutlich besser gelaufen ist als fast alle anderen Aktienmärkte. Es sitzt also fest in den Köpfen. Never bet against America. Aber möglicherweise ändern sich die Zeiten. Und deswegen möchte ich heute mit euch sprechen über die große Kapitalrotation. Legen wir los. So, beinahe könnte man mir Müßiggang unterstellen. Schließlich habe ich schon, war das in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, gesagt. Der Frühling ist da, ich gehe gerne nach draußen, deswegen eine etwas kürzere Podcast-Folge. In den meisten Fällen, wenn ich das ankündige, dann wird sie so ganz kurz auch wieder nicht. Heute wird sie aber definitiv sehr kurz, denn heute ist Donnerstag und ich befinde mich auf dem Weg nach Stuttgart zur Messe. Sicher werde ich einige von euch dort treffen, darauf freue ich mich. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern es soll gehen um einen Gedanken von Scott Galloway. Und wenn ich diesen Gedanken hier gerne bespreche, dann auch deshalb, weil ich diesem Gedanken etwas abgewinnen kann. Ich möchte aber, denn es lässt sich so eine Folge viel entspannter anhören, wenn nicht irgendeine Stimme von innen die ganze Zeit sagt, nein, er kann doch nicht recht haben. Nein, eigentlich nicht. Ich sehe das anders. Also, entspannen, ausatmen. Meine Quote an US-Aktien, wenn wir jetzt rein zahlenmäßig uns das anschauen, die liegt nach wie vor bei 42% oder 43%. Also etwas weniger als die Hälfte der Aktien, die ich in meinen langfristigen Depots habe, kommt aus den USA. Und ich habe erstmal nicht vor, daran etwas zu ändern. Ich halte das für einen vernünftigen Anteil. Ich weiß, dass es ein Anteil war, der dafür gesorgt hat, dass ich in meinem langfristigen Depot phasenweise auch die großen amerikanischen Indizes underperformed habe. Denn es gab einige Jahre lang ja eigentlich überhaupt nichts anderes zu tun, als den Nasdaq 100 ETF oder die Mag 7 zu kaufen. Damit hätte man die maximale Rendite erzielt. Maximale Rendite ist ein Ziel, welches man im Portfolio haben kann. Ich habe aber andere Ziele. Das heißt, ich möchte insbesondere auch die Volatilität nicht allzu hoch haben. Ich möchte Dividendenausschüttungen haben und, und. Und deswegen nehme ich in Kauf, dass ich in einigen Marktphasen eben den Markt underperforme. Das gehört dazu. In einem Jahr, wo der Nasdaq 100 über 40% macht, wird es für jeden Fondsmanager, der auch nur im Hinterkopf über Diversifikation nachdenkt, natürlich brutal schwierig. Es wird unmöglich, hier diese Performance nachzuvollziehen. Weil wir aber eben nicht wissen, was morgen kommt, stellen wir uns ja anders auf. So, ich möchte also nicht heute irgendjemanden dazu bewegen, jetzt seine US-Aktien zu verkaufen und sie in europäische oder asiatische oder gar chinesische Aktien zu tauschen. Ich möchte aber einen Gedanken mit euch teilen, der von Scott Galloway in seinem letzten Newsletter beschrieben wurde. Lass mich mal kurz im Original sehen, wie er hieß. Also erstmal den Newsletter kann man gerne googeln. No Mercy, No Malice. The Great Rotation heißt er. Und Scott Galloway ist für diejenigen, die ihn nicht kennen, ein Professor für Marketing an der Stern School of Business, New York University. Er ist Redner, er ist Investor. Er ist im Übrigen auch jemand, der es finanziell für einen Professor relativ weit gebracht hat. Das wird im Wesentlichen daran liegen, dass er im Jahr 2010 das Digital Intelligence Unternehmen L2 gegründet hat. Und das wurde 2017 von Gartner, großes Beratungsunternehmen, für $155. Ja, das wäre jetzt gar nicht mal so teuer. $155 Millionen übernommen. So. Nicht alles, was er gemacht hat, ist erfolgreich gewesen und insbesondere, ich höre ganz gerne am Ende seines Jahres, macht er immer so Predictions und er hat den Hang, aber das wollen wir ihm mal nachsehen, seine Predictions im Nachhinein als, na das hat doch eigentlich geklappt. Also das, was er so, er gibt dann Plussternchen, Minussternchen und so ein Gleichheitszeichen, wenn er sagt, ein bisschen was ist hingekommen. Er geht da nicht allzu kritisch mit sich ins Gericht. Aber wer macht das schon? Ansonsten schätze ich ihn dafür, dass er auch in Zeiten, in denen man für einige Standpunkte ordentlich Lack bekommt, sie trotzdem äußert. Das gefällt mir mal grundsätzlich, selbst wenn ich nicht mit allem übereinstimme. Es ist nämlich gar nicht so einfach, in der öffentlichen Kritik zu stehen. Erstmal in der Wahrnehmung, dann in der Kritik und dann die Resilienz zu zeigen, ja, es ist in Ordnung, ihr könnt es anders sehen, ich sag's trotzdem. Ich mag das. Und wenn man sich dann auch noch mit Kritik auseinandersetzt, umso besser. Und ich kann an dieser Stelle vielleicht erwähnen, es ist aber nicht relevant für das, was, vielleicht ist es doch relevant für das, was er hier in diesem Beitrag beschreibt. Er ist ein scharfer Trump-Kritiker. Und zwar für mich aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, das geht jetzt nochmal über seine ökonomischen Entscheidungen hinweg. Ich glaube einfach, lasse ich das jetzt weg. Eigentlich sollte ich vielleicht vor der Invest und bevor mich dann einige Leute treffen, jetzt nicht allzu ausführlich Trump kritisieren. Also es ist für mich ein absolut fragwürdiger Charakter. Erstmal unabhängig von fragwürdigen ökonomischen Entscheidungen. Das darf man sagen, er ist ein scharfer Trump-Kritiker, er ist ein scharfer Musk-Kritiker. Das ist aber nicht der Grund dafür, dass ich heute hier diesen Beitrag mit euch besprechen möchte. So, wir gehen mal in die Zusammenfassung. Und das Ganze wird nicht lange dauern. Ich möchte euch nämlich, wie so oft, gar nicht eine mundfertige Antwort irgendwie hinlegen, zumal ihr mir auch gerne widersprechen dürft und sagt, nee, es hat doch einen Sinn, dass man niemals gegen die USA gewettet hat. Und so wird es auch in den nächsten 10 Jahren sein. Und dementsprechend werde ich auch weiterhin einen weit überwiegenden Anteil an US-Aktien in meinem Portfolio haben. Was man ja im Übrigen auch hat, wenn man nur in einen ETF spart, in den MSCI World. Dann hat man ja auch rund 3/4 seines Kapitals in US-Aktien. Also, es ist nur eine Anregung, mal drüber nachzudenken. Und was dann am Ende für euch dabei rauskommt, das ist eure Entscheidung. Das Kapital im Wandel. Wir sehen eine große Kapitalrotation jetzt. Das ist ganz wichtig, sonst hätte ich es nicht gemacht. Also in die Zukunft zu blicken, ist natürlich immer etwas, was spannend ist, aber dann wird alles nur Spekulation. Ich würde nicht darüber sprechen, wenn wir nicht die Ansätze bereits sähen. Das heißt, diese große Kapitalrotation weg von den USA, hin zu Europa, China und einigen anderen Wachstumsregionen in Südostasien, die haben wir beobachtet. Und zwar in einem Ausmaß wie niemals zuvor. Seit Ende 2024 verzeichnen Fondsmanager weltweit eine dramatische Reduktion ihrer US-Aktienquote. Warum sage ich das so effekthascherisch? Weil noch nie so viel Kapital aus den USA abgeflossen ist wie in den letzten Wochen. Natürlich wird in dem Moment, wo sich Aktienindizes erholen, ist natürlich das Kaufvolumen zwangsläufig höher als das Verkaufsvolumen. Aber es geht ja hier um den relativen Anteil in den Portfolios. Und das wurde jetzt nicht wieder aufgestockt, weil man nun zu der Überzeugung gelangt, naja, Trump hat es ja doch verstanden und. Also es ist ganz klar zu verzeichnen, dass nicht nur amerikanische, auch amerikanische und internationale Investoren hier Kapital aus den USA abziehen. Was man auch ganz einfach daran ablesen kann, dass die Erholung im S&P 500 und Nasdaq 100, die zu sehen ist, aber eben geringer ausfällt als in mehreren europäischen Indizes, teilweise auch in einigen asiatischen Indizes, war die Erholung etwas stärker. Laut der jüngsten Umfrage der Bank of America haben institutionelle Anleger ihre Allokation in US-Aktien innerhalb von 2 Monaten um mehr als 50 Prozentpunkte reduziert. Achtung! Das heißt nicht, sie haben ihre Gesamtaktienquote um 50% reduziert. Besprechen wir beim nächsten Mal, wenn Bedarf besteht, gerne nochmal etwas ausführlicher. So eine starke Bewegung haben wir noch nie erlebt. Und an dem Punkt kann man natürlich aufhören, wenn man sich beruhigen möchte mit den Worten, das wird sich aber auch wieder ändern in dem Moment, wo wir Deals sehen zwischen den USA und China, USA und anderen. Dann wird sich das all wieder beruhigen und dann werden sie all diese Aktien wieder zurückkaufen. Und ich ziehe das deshalb, zumindest mal stelle ich das in Frage und möchte leichte Zweifel anmelden, weil A, die Unsicherheit bleibt unter einem Präsidenten Trump. Man kann hier die erste und die zweite Amtszeit ganz offensichtlich auch nicht miteinander vergleichen. Also das Ausmaß der Unsicherheit, was Donald Trump hier gestiftet hat, ich verstehe es auch ehrlicherweise nicht. Und das macht es natürlich noch schwieriger. Möglicherweise macht das aber auch meine Analyse schwieriger oder führt dazu, dass ich zu einer, wenn jemand wirklich Trump versteht, kann er mir ja schreiben. Dann sprechen wir hier entweder live miteinander oder er schreibt mir es ganz rein. Und bitte nicht mit dem, er ist halt ein Dealmaker und so weiter. Es macht keinen Sinn. Er hat die amerikanische Wirtschaft nachhaltig geschwächt. Welcher gesellschaftlicher Umbau dahinter stehen soll, also ich habe wirklich alles dazu gelesen, einfach weil es hochspannend ist, dass jemand mit so einer Macht in einer Demokratie, ja, das Ausmaß, die Durchdringung dieser Entscheidung in dieser Gesellschaft, da würde ja jeder Autokrat, die hätte Sorge, dass ihn irgendeiner stürzt. Das ist meines Erachtens einmalig. Und von daher, ich lese alles, was ich in die Hände bekommen kann. Ich habe sogar amerikanische Zeitschriften abonniert, einfach um zu verstehen, was hier passiert. Das ist ja auch Geschichte, die wir hier live erleben. Also, wenn jemand aber das tiefenpsychologisch noch besser ergründen kann und mir da neue Erkenntnisse liefert, dann freue ich mich darüber. So oder so ist meines Erachtens diese Bewegung eine, die jetzt, wo sie begonnen hat, auch dann nicht wieder zurückgedreht wird, wenn Trump in Anführungszeichen zur Vernunft käme. Und an der Stelle sei auch gesagt, mir würde es noch größere Sorgen machen. Ich glaube, mit Trump werden wir umgehen können. J.D. Vance, was der Mann zwischenzeitlich von sich gegeben hat, das wäre noch eine Spur härter. Müssen wir aber vielleicht jetzt noch gar nicht drüber sprechen. Gleichzeitig erreichen die Kapitalzuflüsse in europäische Indexfonds Höchststände. Das ist einfach ein Zusammenhang, der natürlich nicht zufällig ist. Ich denke allerdings auch, dass es hier nicht nur um Trump geht. Bei all dem, was wir hier in den letzten Wochen gelesen haben, was ich gelesen habe, was ihr gelesen habt, steht zwar immer wieder Trump im ersten Absatz oder auch in der Überschrift drin. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass möglicherweise eine andere Entwicklung hier unterstützt wurde durch Trump, die er aber letztlich nicht zu verantworten hat. Der S&P 500 notiert aktuell mit einem KGV von etwa 26. Europäische Indizes, wie zum Beispiel der Stoxx Europe 600, notieren bei 14. Auch China ist viel, viel günstiger bewertet. Historisch betrachtet, das ist etwas, was man für viele Jahre einfach in Klammern setzen musste, weil es nicht mehr gepasst hat. Aber historisch betrachtet führen hohe Bewertungen zu niedrigeren langfristigen Renditen. Und der US-Markt hat nun über 13 Jahre hinweg eine Outperformance hingelegt. Wer sagt, das war immer so, der muss genau hinschauen. Das ist nicht der Fall. US-Aktien haben nicht immer eine bessere Performance hingelegt. Es gab mehrere Dekaden, und dabei spreche ich jetzt nur über Zeiträume seit dem Zweiten Weltkrieg, in denen europäische Aktien besser gelaufen sind. Und es gab anderthalb Dekaden, in denen chinesische Aktien besser gelaufen sind. Es gab eine oder zwei Dekaden, in denen die Aktien aus Südostasien, also als Länder wie Thailand, Malaysia, aus diesem Status, in diesen Status Developed Country aufgestiegen sind. Ja, ich meine, offiziell sind sie ja immer noch Second World. Ich finde, die Begriffe passen irgendwie nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich enormes Wachstum da gesehen. Indien hat eine Zeit lang eine massive Outperformance hingelegt. Also es ist nicht so, dass US-Aktien einfach immer outperformed hätten. US-Aktien performen out, seit die großen Tech-Aktien die Weltwirtschaft zumindest teilweise dominieren. Mag 7, nennt sie, wie ihr wollt. Das ist einfach ein Siegeszug ohnegleichen gewesen. Und der hat zu so einer langen Outperformance jetzt geführt in den letzten Jahren. Dieser Begriff Regression to the Mean heißt schlicht und einfach, dass irgendwann sich Bewertungen auch wieder ihrem langfristigen Durchschnitt annähern. Und das würde bedeuten, dass man nun mal im S&P 500 dann auch über einige Jahre hinweg eine etwas schwächere Performance bekommt im Vergleich zu der Aktienrendite international, im Vergleich zu der Aktienrendite in Europa. Ist das sicher, dass es so kommt? ist es absolut nicht. Sollte man allerdings zumindest mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass nicht einfach nur, weil es nun mal jetzt in den letzten 10 Jahren so waren, US-Aktien immer outperformen. Ich will hier gar nicht von Geschichtsvergessenheit sprechen, das ist vielleicht ein bisschen zu großer Begriff. Aber ich habe doch den Eindruck, dass sich sehr viele Anleger, die sagen, ich bin ein langfristiger Investor, sehr von dem beeinflussen lassen, was jetzt gerade war. Das ist so ein bisschen wie ein HSV-Fan, der sagt, die können sowieso nicht aufsteigen. Was aber, nachdem ich jetzt, wir wissen, wir haben Darmstadt weggehauen, was aber diesmal gelingen wird. Also Wunder geschehen immer wieder. Es geht um Vertrauen. Viele Investoren zweifeln daran, ob die USA die institutionelle Stabilität behält, auf die ihr wirtschaftlicher Erfolg beruht. Rechtssicherheit, Innovationskraft, Bildungssystem war immer etwas, was in den USA Geld gekostet hat, aber man hat es unberührt gelassen. Das ist geradezu verrückt, was da gerade passiert. Welche Einflussnahme auf das Bildungssystem durch die Trump-Administration? Das Einzige, was mich daran wirklich wundert, ist, wie leise der Protest noch ist. Also die Angst davor, durch eine Kritik an Donald Trump einen persönlichen wirtschaftlichen Schaden zu erleiden, muss immens groß sein. Und nicht zuletzt Weltoffenheit. Ja, das ist, was die USA, die ja ein klassisches Einwanderungsland sind, ausgemacht hat. Und all das sehen wir nicht. Das war die Grundlage für dieses Narrativ, natürlich auch gefördert von den Amerikanern selbst, American Exceptionalism. Aber diese Spannung, die wir hier sehen, dieser zunehmende Protektionismus und das Aufweichen demokratischer Normen, das verunsichert Kapital. Das sollte auch eine Gesellschaft verunsichern. Das Kapital reagiert aber sehr, sehr schnell. Und gleichzeitig gewinnen natürlich andere Regionen an Attraktivität. Die EU musste sehr, sehr schnell, sie ist immer noch dabei, sie muss eine wirtschaftspolitische Eigenständigkeit entwickeln. Das wird sie machen. Deutschland hebt seine Schuldenbremse auf. Darüber kann man ganz lange diskutieren, muss man auch. Meines Erachtens sollte die Diskussion aber weiterhin sich im Wesentlichen darauf konzentrieren, was machen wir denn mit neuen Schulden? Dass wir hier massiv in Verteidigung und Infrastruktur investieren, ist meines Erachtens zu lapidar. Das eine hat nämlich volkswirtschaftlich einen begrenzten Nutzen. Es geht mir nicht um richtig oder falsch, nur dass man es richtig versteht. Ja, Verteidigungsausgaben sind Einmalausgaben, sind einmal konjunkturelle Effekte. Aber dass wir Infrastruktur ausbauen müssen, ich hoffe, dass es gelingen wird. So oder so, am Aktienmarkt wird genau das derzeit wahrgenommen. Frankreich, Italien ist es ähnlich und das ist natürlich nicht nur geopolitisch relevant. Das alles wirkt wie ein großes Konjunkturpaket. Europa wird ein eigenständiger Akteur sein müssen und jeder, der sagt, da bin ich aber skeptisch, verstehe ich vollkommen, aber das Kapital fließt derzeit nach Europa. Das ist ein Zustand, den wir Ewigkeiten nicht mehr erlebt haben. Es fließt aus den USA nach Europa. Weil man sagt, hier sind zwar verkrustete Strukturen, hier wird das Wachstum wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß stattfinden wie in den USA, aber wir haben eine Perspektive. Und darüber hinaus muss natürlich auch, und das ist eigentlich einer der ganz großen taktischen Fehler meines Erachtens, muss doch vollkommen klar sein, dass die gesamte Welt jetzt darauf aus ist, eigene Deals zu machen. Dass wir eine Freihandelszone sehen zwischen Europa und China, kann auch nicht in unserem Sinne sein. Denn des einen Feind, des anderen Freund, so einfach ist es auch wieder nicht. Aber dass natürlich alle auf diese Unsicherheit reagieren, das ist glasklar. Vielleicht möglicherweise auch hier den taktischen Vorteil beziehungsweise die taktische Stärke der USA selbst etwas überschätzt. Und ich habe es an anderer Stelle wahrscheinlich schon 2 oder 3 Mal gesagt. Das sieht man meines Erachtens daran, dass Donald Trump, wie er es eben so macht, versucht hat, auf die Wahl in Kanada Einfluss zu nehmen. Und es ist komplett um die Ohren geflogen. Nun ist in den USA ein Anti-Trump-Premier da. Und das wäre niemals passiert. Der Mann war chancenlos abgeschlagen, wenn Trump nicht diese Stimmung erzeugt hätte. Ob ihn das in irgendeiner Art und Weise tangiert oder er sagt, tja, Canadians halt, zu wenig Sonne, I don't know. Das kann ich möchte hier gar nicht zu sehr darüber spekulieren, was Donald Trump als nächstes machen wird, denn darum geht es ja heute nicht. China. Trotz geopolitischer Risiken sehen momentan wieder mehr Anleger dort Chancen als noch vor 2 Jahren, als China praktisch als uninvestierbar galt. Wenn wir uns Unternehmen anschauen wie Alibaba oder BYD, dann sehen wir, dass China nicht nur eine Werkbank ist, sondern eben auch ein Innovationsstandort. Alibaba ist im letzten Quartal bzw. der Gewinn der Umsatz um 7% gestiegen, der Gewinn hat sich fast verdreifacht. Und wenn man BYD heute mit Tesla vergleicht, müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter ausführen. Tesla hat ein negatives Quartalsergebnis, hätte ein negatives Quartalsergebnis erzielt, hat es nicht, weil die rund 500 Millionen, die an Subventionen vom Staat gekommen sind, ja, für diesen CO2-Zertifikatehandel, ist ein bisschen was anderes als bei uns, die CO2-Zertifikate, aber auch dort in den USA ist dieser Act ja noch in Kraft. Ohne die Subventionen vom Staat, eigentlich ein bisschen crazy, ne, dass der CEO auch gleichzeitig Vorsitzender von Doge ist und sagt, der Staat soll sich aus allem raushalten und dann fließen 500 Millionen an Tesla als Ausgleich. Und dadurch wird gerade noch so ein positives Quartal dargestellt. Anyway, wenn man heute BYD neben Tesla stellt, ja, KGV von rund 20 bei BYD, Tesla, wo liegen wir aktuell? Das müssen wir gucken. Müsste aufgrund des sehr niedrigen Gewinns, aber ja, wieder über 100 gestiegen sein. Lass mich gucken, aktuelles KGV 2025, 179. Du hast Tesla nicht verstanden. Ja, und du hast in Tesla investiert und den Markt um fast 80% underperformed. Also haben wir beide was nicht verstanden. Voll gemein. Aber ich denke, wer hier aussteigen wollte, ist wahrscheinlich eh schon lange ausgestiegen bei meinem Trump-Bashing. So, abschließend, wo sind wir? Hier. Müssen wir umdenken? Wir müssen gar nichts. Ich bespreche hier nur meinen Standpunkt beziehungsweise animiert durch Scott Galloway. Never bet against America. Er sagt, Scott Galloway, das hat ausgedient. Zumindest mal für den Moment. Er sagt aber auch, und das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, Amerika abzuschreiben. Die Strukturen in Amerika sind für eine Unternehmensgründung und für ein erfolgreiches Unternehmen und allein schon durch die Zahl der Konsumenten und immer noch gut. Ja, Amerika ist nicht auf dem absteigenden Ast. Aber wer investiert, sollte sich ja fragen, bekomme ich für mein Geld genug Wert, genug Sicherheit, genug Perspektive? Und aktuell ist die Antwort auf all diese Fragen nicht unbedingt USA. Zum Teil bisher vielleicht, deswegen diversifizieren wir auch. Aber insbesondere sich komplett auf US-Tech zu konzentrieren, ist für mich ein schwieriger Ansatz. Europa bietet Substanz, Europa bietet Bewertungsvorteile. Europa, in Europa investieren heißt ja nicht, ich kaufe europäische Politik. Ich würde auch nicht in das Parlament in Brüssel investieren. Mal abgesehen vielleicht als Immobilieninvestor. Ich schätze, die Mieten sollten einigermaßen sicher sein. Aber es gibt ja durchaus sehr erfolgreiche europäische Unternehmen, die von diesen Infrastrukturausgaben zusätzlich profitieren werden, die jetzt schon bis hierhin gut gelaufen sind. Und China hat Wachstum, hat vermutlich einiges an staatlichen Rückenwind, zumindest mal für strategische Sektoren. Aber nichtsdestotrotz ist China und bleibt China ein Risikoanteil, ein Risikoinvestment. Und das möchte ich auch überhaupt nicht anders verstanden wissen. Ich würde nicht einen Großteil meines Kapitals in China investieren. Bei uns im Zukunftsdepot, bei den Renditespezialisten, ist der Anteil, müsste immer noch recht konstant sein, bei bummelig 7%. Wir sind aber ganz happy, dass wir in den mageren Jahren durchgehalten und zum Teil zugekauft haben, weil einfach die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt für mich in ein langfristiges Portfolio reingehört. Und das noch als letzter technischer Hinweis. Das heißt für mich in diesen Zeiten auch, dass ich Werte kaufe, die in Hongkong notiert sind, nicht unbedingt amerikanische ADRs. Denn im Fall der Fälle, wer weiß schon, wie dann die drastischen Maßnahmen aussehen könnten, auch wenn es ja momentan nicht danach aussieht. So, war die Folge jetzt kurz? 24 Minuten. Told you. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche oder bis morgen, wenn wir uns auf der Invest sehen sollten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.